Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Jeder Mensch kennt Situationen, in denen er entscheiden muss, ob er durchhält oder noch besser aufgeben sollte. Zum Beispiel in der Ehe, zum Beispiel bei der Arbeit, in gewissen Beziehungen, in der Clique. Und ganz ehrlich, es wäre sehr unglaubwürdig zu sagen, dass diese Frage sich nicht auch hin und wieder bei Christen stellt oder auch in einem christlichen Dienst. Elian hat vorhin das Thema nicht ganz zu Ende formuliert. Es war richtig. Widerstand und Bewährung. Aber es geht um im Ältestendienst. Ihr wisst, wir haben diese Serie Gemeinde leiten. Und wir suchen dringend einen Ältestenkreis. Wir haben zurzeit keinen. Und deswegen haben wir diese Serie begonnen, um vom Wort her Impulse zu erhalten. Wie sieht denn dieser Dienst aus? Und vor allen Dingen, wenn Widerstand kommt, wie bewähren wir uns denn darin? Darum geht's. Also auch Menschen, die Gott kennen, kommen in diese Situation, wo sie sich fragen, soll ich weitermachen oder besser aufhören? Hiob zum Beispiel wusste nicht, was er noch glauben sollte in seiner Krise. Und die Ratschläge von seinen Freunden waren überhaupt nicht förderlich. Von seiner Frau bekam er sogar den Rat, den Glauben ganz aufzugeben. Elia wollte aufgeben in seinem Dienst. Jona wollte erst gar nicht antreten zu seinem Dienst. Petrus wusste nicht, ob er überhaupt noch weitermachen kann nach seinem Versagen in seinem Dienst. Paulus musste ganze Gemeinden ermutigen, nicht aufzugeben. Und er musste Älteste immer wieder ermahnen und ermutigen, weiterzumachen. Titus war ja einer davon. Da haben wir vor einigen Wochen drüber gelesen, wie er das bei Titus tat. Heute ermutigt er einen anderen Pastor, Ältester einer Gemeinde, auch durchzuhalten, und zwar Timotheus. Und wenn ihr die Bibeln dabei habt, schlag doch bitte mit mir auf 1. Timotheus 4. Und ich möchte die Worte Gottes lesen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Verse 11 bis 16. Paulus schreibt, Timotheus, dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Vater, und so bitten wir dich, dass du uns durch deinen Geist hilfst, diesen Brief von damals, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, zu verstehen. Dein ewiges Wort hat Gültigkeit bis heute. Hilf, dass wir davon lernen. Lehre uns heute Morgen. Wir danken dir für dein Wort. Schwarz auf weiß hast du dich mitgeteilt, dass wir dich und deine Gedanken tiefer verstehen können. Danke dafür. Amen. Amen. Ihr seht wieder mal hier eine Andeutung, oder besser gesagt, ist eine klare Aussage von Paulus, dass es zu diesem schönen Werk, so wie er das bezeichnet, als Ältester zu dienen in der Gemeinde, dass es dazugehört, dass es nicht leicht sein wird. Also keiner in diesem Leitungsdienst bleibt davon verschont. Er wird Widerstand erleben. Und jeder muss sich in der jeweiligen Situation dann auch bewähren. Und das ist so ein Wort, bewähren. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Also das Thema heute ist Widerstand und Bewährung im Ältestendienst. Und vielleicht nehmen alle anderen auch so für sich ein bisschen persönlich mit, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Denn wir haben immer wieder gesagt, das, was Ältesten gesagt wird, ist nichts Neues. Das gilt eigentlich für alle Nachfolger Jesu. Von daher denke ich, ist hier auch alles gesagt, auch für andere, die für dieses Amt nicht in Frage kommen. Also damit sind auch die zwei Punkte für heute schon mal genannt. Der erste ist Widerstand und der zweite ist Bewährung. Wir fangen natürlich mit dem ersten an. Der Widerstand im Dienst eines Ältesten. Ich nehme mich da nochmal mit hinein in die Situation damals. Timotheus diente in Ephesus, in der Gemeinde in der heutigen Türkei, als Ältester. Und das nicht in einer neutralen, nicht in einer optimalen Gemeindesituation, nicht in einer problemfreien Gemeindesituation. Und das sehen wir am Anfang des Briefes. Wenn ihr jetzt mal kurz zurückblättert in Kapitel 1, Verse 3 bis 4, wird das angedeutet. Ich lese euch das. Da sagt Paulus, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, oder andere übersetzen, einigen gebietest, nicht andere Lehren zu verbreiten, noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern. Also Paulus, der große Apostel, diente selbst in der Gemeinde und dann ging er weg nach Mazedonien und er ging nicht dann weg, als alles tippitopp in Ordnung war in der Gemeinde. In dem alle aktiv im Dienst waren, in dem alle einig waren in der Gemeinde. Das sind alles Dinge, die wollte Paulus für die Gemeinde, aber wir sehen hier, dass ihm bewusst war, dass die Gemeinde eigentlich eine Baustelle war. Er konnte diese Dinge fördern als Apostel, aber die Gemeinde Jesu war eine Baustelle. Und darf ich euch ein Geheimnis verraten? Das bleibt sie, bis Jesus wiederkommt. Wir sind nie fertig. Sind nie fertig. Und das hier ist eigentlich schon bereits eine Lektion für uns, hier in unserer Gemeinde, KFB. Gemeinde ist Baustelle. Nicht nur, wo die Schafe friedlich miteinander grasen, sondern hier muss aktiv gebaut werden. So stellt Paulus das hier dar. Und wer immer bereits hier ein vollendetes Werk sehen will in einer Gemeinde, der wird frustriert sein. Auch derjenige, der zu uns kommt, der wird frustriert sein und vielleicht aufgeben und eher weggehen als durchhalten. Gemeinde ist eine Baustelle. Gibt immer was zu überlegen und zu bedenken. Selbst unter der Leitung der damaligen Apostel war das nicht anders. Das bedeutet, Timotheus ist nicht einfach Ältester, sondern er ist Ältester im echten Gemeindealltag, in einer echten herausfordernden Situation, sozusagen auf einer Baustelle. Da sagt Paulus, da bist du drin, Timotheus, es ist hier noch nichts fertig. Paulus geht weg nach Mazedonien und Timotheus soll sich kümmern. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus ihm diesen Brief aus Mazedonien. Und in dem Text heute, den wir gerade gelesen haben, sehen wir, dass eine konkrete Widrigkeit in der Gemeinde war, die Timotheus am eigenen Leib spürte. Und die wird angesprochen im Vers 12. Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Also als Timotheus diesen Brief bekam, da war er bereits eingesetzter Ältester. Ja, das sehen wir zwei Verse weiter, Vers 14. Ich habe es euch nochmal hier an die Wand geschmissen. Da sagt Paulus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch die Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältestenschaft. Immer wenn das vorkommt, die Handauflegung der Ältestenschaft, so wurde jemand in den Dienst eingesetzt. Das heißt, Timotheus wurde bereits in den Dienst als Ältester eingesetzt. Er ist amtierender Ältester, aber er war für die damaligen Begriffe noch eher jung. Jung. Das griechische Wort hier, das hier verwendet wird für Jugend, das wurde damals für Männer verwendet, bis Ende ihrer, was schätzt ihr? 30er Jahre. Also keine Teens. Das heißt, Männer so zwischen 30 und 40 Jahre. Timotheus war also eher wahrscheinlich zwischen 30 und 40. Als Jugendlicher wurde er von Paulus mitgenommen auf die erste Missionsreise. Und jetzt sind einige Jahre vergangen und immer noch steht das Thema der Jugend im Raum der Gemeinde. Also dort in Ephesus, da gab es solche, die Timotheus wegen seiner Jugend, wegen seinem Alter verachtet haben. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wie sah das aus in der Gemeinde? Hier ist ein Wort, das im Griechischen verwendet wird für verachten. Das lässt sich wörtlich so übersetzen, über jemanden von oben herab denken. Von oben herab denken. Im Deutschen gibt es einen ähnlichen Begriff, auf jemanden herabschauen. Ja? Herabschauen. Also hier geht es aber eher um dieses Herabdenken im Kopf. Es spricht in erster Linie also von einer inneren Haltung von einigen in der Gemeinde. Also wir sollten das nicht in erster Linie so verstehen, dass es da Leute gab, die ganz offen gegen Timotheus gewettert haben, die ganz offen vorgegangen sind, sondern sie haben ihn herabgedacht. Das sind nicht Leute, die gesagt haben, ach du Grünschnabel, bist noch viel zu jung, was willst du mir eigentlich erzählen? Nicht so. Sehr wahrscheinlich war es ein Verborgener, eher so in diese Richtung, man nimmt ihn nicht wirklich ernst. Man nimmt ihn nicht ernst. Kann sagen, was er will, man nimmt ihn nicht ernst. Man denkt über ihn, gerade wenn man selbst älter ist als er, ach der, was sollte ich von jemandem mir sagen lassen, der 10, 20, 30 Jahre jünger als ich, der hat ja keine Erfahrung. Eher so. Und das bedeutet, wenn wir uns jetzt mal praktisch vorstellen, stell dir vor, Timotheus wird jetzt hier vor euch stehen, nicht ich, er hält eine Predigt in Ephesus und dann sind da einige, die hören der Predigt nicht mit der Frage zu, sagt er uns in der rechten Weise die Worte Gottes? Ist es das, was die Schrift sagt, der wir uns unterordnen und der wir folgen sollen? Sondern sie sitzen da eher mit der Frage, wie bewerte ich denn das von diesem jungen Schnösel, was der da jetzt sagt? So sitzt die Gemeinde da. Das schien für einige dort zu gelten. By the way, das gilt in abgewandelter Form eigentlich für jeden, der predigt, oder? Mit welchem Verständnis hören wir zu, ob alt, ob jung? Was ist unser Verständnis? Was hier in Ephesus passiert, ist Folgendes. Einige dort sahen die Autorität dessen, was gesagt wird, nicht in der Botschaft der Bibel, nicht in der Grundlage dessen, was Gott sagt, sondern ihnen waren bestimmte Eigenschaften wichtiger, die einer Person Autorität verleihen, wie zum Beispiel das Alter. Das war ihnen wichtiger. Oder mal auf uns erweiternd gesagt, die theologische Ausbildung, hat er überhaupt eine gemeindliche Erfahrung? Also wenn da einer steht, der Alter, Ausbildung, Erfahrung nicht mitbringt, wenn der predigt oder lehrt, ja zuerst mal ein fettes Fragezeichen setzen. So ein bisschen die Stimmung der Gemeinde damals. Was hat das für Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen, wenn dieses Denken in einer Gemeinde immer mehr Raum gewinnt? Wenn wir so in einen Gottesdienst oder auch in die Gemeinde kommen? Da reden wir mit Sicherheit nie von der Gemeinde als Ganzes, bestimmt nicht. Denn Timotheus war ja in der Gemeinde als Ältester bestätigt, eingesetzt worden. Und die Gemeinde stand wahrscheinlich grundsätzlich hinter ihm. Aber dennoch waren da einige, die die Gedanken beeinflusst haben von den anderen, indem sie ihm herabgedacht haben. Das war das Problem. Und das, liebe KfBler, ist Gift für jede Gemeinde. Das ist Gift für jede Gemeinde. Wenn wir so Ältestendienst verstehen. Nochmal zurück zu Kapitel 1. Und hier sehen wir, was die Auswirkung ist, wenn es in der Gemeinde beginnt, inoffizielle Autoritäten zu geben. Die können sich schnell formulieren in Hauskreisen, in kleinen Gruppen, wo auf einmal inoffiziell Gemeindepolitik gemacht wird. Inoffiziell. Sozusagen die beispielsweise beiläufig mal so fallen lassen, naja, die Ältesten sind noch sehr jung, denen fehlt es hier an dem und dort fehlt es dem an jenen. Dabei gibt es doch andere, die qualifizierter sind in der Gemeinde, oder denkst du das nicht? Schau nochmal Kapitel 1, Vers 3. Da sagt Paulus, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen, oder anders übersetzt nochmal, gewissen Menschen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren oder einigen Gebietes nicht andere Lehren zu verbreiten. Also hier ist nicht die Rede von anderen eingesetzten Ältesten. Hier ist die Rede von einigen Leuten, nicht von allen, von einigen. Leute also, die sozusagen zu der Gemeinschaft in Ephesus dazugehörten und sie hatten irgendwie eine Stimme, warum auch immer. Und in Kapitel 1, Vers 7, da wird über sie Folgendes gesagt. Die Gesetzeslehrer sein wollen und nicht verstehen, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Habt ihr so ein bisschen die Stimmung? Könnt ihr die mitempfinden, wie es in der Gemeinde war? Was da los war? Und Paulus sagt, denen, die das tun, gebiete, dass sie sofort damit aufhören. Ja, Lehre verbindet uns, aber Lehre trennt auch. Es ist nicht alles möglich, in einer Gemeinde zu glauben, nur damit alle integriert sind. In Ephesus waren Menschen, die Lehrer des Gesetzes sein wollten. Gehen wir mit hinein in diese Gemeinde mit dem, was wir aus dem Brief erkennen können. Vielleicht war es so, ich skizziere es mal für uns. Einerseits war da ein ordinierter Ältester, Timotheus, der einigen aber in der Gemeinde zu jung war. Das wiederum sorgt dafür, dass so ein Autoritätsvakuum entsteht, weil ihn nicht alle ernst nehmen. Und in diese Lücke treten dann aber andere, die wahrscheinlich genau das Gegenteil waren von Timotheus. Sie waren nicht qualifiziert zu lehren, aber sie tun es, denn sie waren in ihrer anderen Hinsicht würdiger. Zum Beispiel waren sie älter, vielleicht erfahrener, vielleicht einflussreicher, vielleicht reicher. Und das wurde in der Gemeinde zu einem Problem. Das ist die Gefahr, eine wirkliche Gefahr für die Gemeinde Jesu. Also wenn Menschen, wenn wir in der Gemeinde und als Gemeinde keine biblische Sicht von Ältesten haben, dann wird das dazu führen, dass qualifizierte Älteste gering geachtet werden und aus sekundären Gründen und nicht qualifizierte Älteste oder Leiter oder Lehrer wertgeschätzt werden auf einmal. Darf ich das sagen? Deswegen ist diese Serie für uns alle so wichtig, dass wir es gemeinsam verstehen. Gottes Wort lehrt uns alles, was wir für den Aufbau dieser Gemeinde wissen müssen. Jedem von uns. Gemeinde ist kein Einzelprojekt von einigen wenigen. Wir müssen alle das gemeinsam klarkriegen. Verstehen wir das? In diese reale Gefahr greift der Heilige Geist ein durch diesen Text. Denn in Kapitel 3 desselben Briefes, da lesen wir zuerst in den Versen 1 bis 7 von den wirklichen, von den gottgegebenen Qualifikationen für das Ältestenamt. Können wir mal zu Hause lesen, möchte es nicht wiederholen, wir hatten das schon im Titusbrief. Ähnliche, genau die gleichen Qualifikationen, also ähnlich wie im Titusbrief. Und dort und auch hier lesen wir nichts von einem Abschluss, dem gesellschaftlichen Niveau, dem Familienstand oder eben Alter oder Lebenserfahrung. Das wird alles in den Qualifikationen nicht erwähnt. Und das sehen wir auch durch den Rest der Bibel bestätigt, dass es einerseits etliche vorbildliche Beispiele von jungen Menschen, jungen Männern gibt, die sich als Leiter in der Geschichte Gottes profiliert haben. Junge Leute. Nennt mal ein paar. Wer war jung? Okay, ja, Kirchengeschichte. Ja, der war sehr jung, 17, 18 Jahre. Biblische Leute. Josua, da weiß ich jetzt gar nicht, wie alt er war. Samuel. David, König Josia, Daniel und seine drei Freunde, das waren Teenager, junge Leute. Also junge Leute. Das Alter sagt erstmal gar nichts. Und auf der anderen Seite gibt es auch biblische Beispiele von älteren Anführern, die gerade im Alter vom Weg abgewichen sind. Prominentes Beispiel, Salomo. Bei Salomo heißt es, und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war. Da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Das Alter sagt erstmal gar nichts. Was bedeutet das? Das bedeutet für uns, wenn wir ein Kriterium, das der Heilige Geist uns in seinem Wort für die Qualifikation eines Ältesten aufzeigt, in dem inspirierten Wort Gottes, wenn wir das dann ergänzen durch irgendein Kriterium, und sei es nur durch in unserer inneren Haltung, in unserer Gedankenwelt, und wir legen das an jemanden in der Gemeinde an ohne dass der Heilige Geist es tut, dann könnten wir genauso gut Folgendes sagen. Gott, ich glaube einerseits und bekenne, dass du in deiner göttlichen ewigen Weisheit und auch Liebe deine Gemeinde hier den Plan gegeben hast, aber aus meiner Sicht hast du was vergessen. Hast du was übersehen? Der ist zu jung, der ist zu unerfahren, zu sehr so oder zu sehr so geprägt. Liebe Gemeinde, wenn so ein Denken Raum gewinnt in der Gemeinde, egal ob es das Alter ist, Abschluss, Theologie oder Familienstand oder Charisma, irgendetwas, was nicht in den Qualifikationen der Schrift erwähnt wird, wenn das in uns anfängt und unser Denken bestimmt und wir inoffiziell uns so äußern, in Hauskreisen oder Gesprächen, dann sind wir aufgerufen, unser Denken zu verändern. Ist so. Ich sage, die Bibel tut Buße. Kehrt um, fangt an, neu zu denken. Es ist schlimm, was sonst passieren kann in einer Gemeinde. Also, weil Timotheus die biblischen Kriterien hier aber erfüllt, und das sehen wir in diesem Brief, darum soll, darf und kann er sogar ältere Brüder und Schwestern mit Respekt, aber dennoch ermahnen. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, gleich in Kapitel 5, wie heißt es da? Timotheus, einen älteren Mann, fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit oder Reinheit. Ich finde das interessant. Hier steht nicht, einem älteren Bruder sollst du gehorsam sein. Er hat mehr Erfahrung. Sondern einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester ermahne, als wären sie Vater oder Mutter. Mit Respekt. Aber ermahne sie. Das heißt hochachtungsvoll, aber dennoch auch ermahne. Weise sie zurecht. Es gehört zu deinem ältesten Dienst, Timotheus. Weiche nicht zurück, halte durch, halte das aus. Und wir sehen hier noch ein weiteres Kriterium, denn es kann auch in der Gemeinde der Fall sein, dass eben solche an Einfluss gewinnen oder in Positionen auch kommen, weil sie die Hauptspender der Gemeinde sind. Eben weil sie reich sind. So läuft es in der Welt. Wer reich ist, hat Einfluss und der hat das Sagen. Geld ist Einfluss, Einfluss ist Macht. Und jetzt hört euch das mal an, was Timotheus den Reichen sagen soll. Timotheus sagt, Timotheus, egal was es kostet, und wenn sie ihre Spenden zurückziehen. Dieser junge, älteste Timotheus soll den Reichen nicht nur sagen, dass sie nicht hochmütig sein sollen, sondern er soll ihnen gebieten. 1. Timotheus 6, 17. Den Reichen in dem jetzigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. In der Theorie hört sich das, ja, macht Sinn. Macht das mal in der Praxis, mit Geschäftsführern so zu reden, die Einfluss nehmen aufgrund ihres Reichtums in der Gemeinde. Und Paulus sagt Timotheus, das musst du tun. Das ist ein Befehlston hier. Sie sollen sich nicht auf ihren Reichtum verlassen. Der ist unsicher, sondern ihre Hoffnung auf Gott setzen, von dem sie abhängig sind. Ein Wort Gottes und der Reichtum ist zu Ende. Ermahne. Nochmal, stellen wir uns diesen jungen Timotheus vor. Und er steht vor jemandem mit dem Status reich und einflussreich. Und dann sagt Timotheus zu ihm, schau du zu, dass du nicht auf deinen Reichtum vertraust, sondern sei du reich an guten Werken in der Gemeinde und vergiss nie, dass du abhängig bist von Gott selbst. Vertrau nicht auf deinen Reichtum. Habt ihr das Bild vor Augen? Vor seinem Geschäftsmann? So dieser junge Timotheus so auftreten. Und diesen Kreis können wir gerne erweitern auf die Leute, die gut rhetorisch drauf sind, die kompetent sind auf ihrem Gebiet. Paulus sagt, Timotheus, du musst leiten. Gott hat seine Gemeinde so gedacht, dass nicht in einer ungesunden Weise Menschen zu Macht und Einfluss kommen, sondern eben solche, die wirklich vor allen Dingen charakterlich qualifiziert sind. Und darin sehen wir Gottes Weisheit. Lest doch nochmal die Qualifikation für Ältestenschaft. Titus 1, 1. Timotheus 3. So kommen wir schon zum zweiten Punkt und der ist genauso wichtig. Paulus sagt, Timotheus nämlich nicht nur, dass niemand seine Jugend verachten soll, sondern er sagt ihm auch, dass er den Geschwistern seiner Gemeinde allen Grund geben soll, dass sie ihn respektieren. Das ist jetzt Punkt 2. Die Bewährung eines Ältesten im Dienst. Und ich hoffe, dass ihr viel auch für euch persönlich mitnehmen könnt. Wir müssen uns alle bewähren als Nachfolger Jesu, alle. Aber hier schreibt er halt sehr stark im Blick auf diesen Ältestendienst von Timotheus. Diese Zeilen hier in diesem Brief sind nicht der Anfangspunkt von Timotheus seinem Dienst. Er war ja bereits Ältester, er war eingesetzt. Dieser Brief ist ein Appell an ihn, in seinem Dienst zu bleiben. Paulus sagt, bleibe dran, Timotheus. Halte durch, Timotheus. Und das sehen wir auch hier in unserem Text, Verse 13 bis 14 nochmal. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältestenschaft. Fahre fort, Timotheus. Vernachlässige nicht, also bewähre dich. Oder in Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Was? Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Beharre in diesen Dingen. Und der Grundton hier ist, Timotheus, mach weiter. Mach weiter auch in der Realität von Widrigkeiten. Bewähre dich da drin. Das ist die Message des Briefes. Und wie kann Timotheus das tun? Wie können Älteste und auch andere in Leiterverantwortung in der Gemeinde, wo es auf die eine oder andere Weise auch Widerstand geben könnte, wie können wir alle, allen voran die Ältesten, sich vor und in der Gemeinde bewähren? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Und Paulus nennt Timotheus dazu drei Dinge, die auch wir jetzt gemeinsam noch in den Blick nehmen wollen. Für Älteste, aber auch für dich persönlich. Als erstes, schlicht und einfach, mach weiter. Weitermachen. Egal, wo dein Sturm gerade stört in deinem Leben. Weitermachen. Das ist das Erste. Einfach weitermachen. Das ist schwer, wenn du den Eindruck hast, du rennst gegen Wände, wenn der Widerstand groß ist und das auch noch auf lange Zeit. Das ist schwer. Aber genau das ist der Ton hier. Wie schon gesagt, fahre fort, vernachlässige nicht, beharre in diesen Dingen. Weitermachen schließt mit ein, dass Älteste in ihren Aufgaben bleiben, die sie vom Herrn als Älteste empfangen haben. Und das wird hier vor allen Dingen in Vers 13 nochmal beschrieben. Wie sagt Paulus? Bis ich komme, halte an. Mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Das ist eine gute Zusammenfassung der Aufgaben eines Ältesten. Also egal, ob in der Seelsorge, in der Leiterschaft, in der Evangelisation, in der Jüngerschaft oder im Predigtdienst, egal was sie tun, das ist eine Zusammenfassung der Schwerpunkte der Arbeit von Ältesten. Was? Sie sollen vorlesen. Das verweist auf die Grundlage, die wir haben in der Schrift. Dieses Wort lesen wir. Dieses Wort ist unsere Grundlage. Das Wort, das Paulus hier verwendet, betont eigentlich ein öffentliches Lesen der Schrift. Und das ist doch wichtig für euch auch zu wissen. Also niemand kommt hier an diese Kanzel mit seinen eigenen Eindrücken, mit seinen eigenen Ideen, sondern Älteste und Prediger kommen hierher mit dem lebendigen Wort Gottes. Nichts anderes hat Autorität. Ich habe keine. Die Kanzel ist der Ort der öffentlichen Verkündigung des Wortes. Nichts anderes. Hier wird nicht Politik gemacht. Und das beginnt damit, dass wir es gemeinsam lesen. Jeder, der hier steht, an meinem Platz, wo ich jetzt gerade bin, ist diesem Wort untergeordnet. Niemand, ich nicht und kein anderer sonst, hat eine Autorität aus sich selbst, außer der des geschriebenen Wortes, wo der Herr zu uns spricht. By the way, das ist der Grund, warum ich hier vorne nie ohne Bibel stehen werde. Ich werde euch nie aus dem Handy vorlesen. Ich will, dass ihr wisst, wir lesen aus diesem Buch. Ihr sollt dieses Buch sehen können. Von diesen Worten her leben wir. Es ist gut, wenn auch ihr eure Bibel mitbringt. Mitblättert. Das Zweite. Halt an mit Ermahnen. Und das verweist auch auf die Anwendung der Grundlage, die wir haben. Vorhin einer unten noch gebetet, mit meinen Worten, Herr, hilf, dass wir das auch tun, was du sagst. Dass es ins Leben kommt. Also Älteste stellen nicht nur sicher, dass das Wort gelehrt wird, gepredigt wird, sondern sie ermahnen auch, dass wir es ernst nehmen. Dass wir eben nicht nur lesen und hören, dass wir nicht nur dogmatische Aussagen treffen, sondern dass wir angehalten sind, uns im Leben danach auszurichten. Und darum geht es auch eigentlich. Lehre ist Hilfe zum Leben. Und dass wir dahin kommen wollen, dass dieses Wort jetzt unser Leben trifft und uns verändert. Das meint das Wort ermahnen. Oder man kann es auch übersetzen mit ermutigen oder zusprechen oder auch zurufen. Das ist das Wort hier. Das ist das, was dieses Wort tut. Und dann das Dritte, was Paulus sagt, halte an mit Lehren. Es bedeutet Lehre im Sinne von den ganzen Ratschluss Gottes lehrmäßig weitergeben. Haben wir gehabt in Apostelgeschichte 20, könnt ihr euch erinnern? Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes vermittelt. Wir haben nicht unsere Steckenpferde hier in dieser Gemeinde. Was die Schrift lehrt, wollen wir wissen. Wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes predigen und der Ton dabei, den wir mehrfach in dem Brief lesen, ist sogar dieser. Dies gebiete und lehre. Muss ich drüber nachdenken, ne? Das ist unsere Kultur in der Gemeinde. Gebiete und lehre. Bleib dran. Redet nicht nur sonntags. Sieh, dass es ins Leben der Gemeinde kommt. Mit dies ist gemeint, das zeigt der Kontext, dass Timotheus sich nicht auf Nebenbaustellen verleiten lässt. Das sind die angesprochenen, was sind die angesprochenen Nebenthemen? Da ist die Rede von irgendwelchen Fabeln, die in der Gemeinde kursieren, Geschlechtsregistern. All das hat keine Relevanz, sagt Paulus. Hör auf, das lehre nicht. Aber Timotheus soll dort, wo Gott spricht, da soll er nicht vorsichtig, nicht zaghaft im Ton sein, sondern er soll es gebieten. Denn nicht er tut es, sondern der lebendige Gott spricht zu der Gemeinde, die er erkauft hat durch das Blut seines Sohnes. Deswegen ist das hier der Tonfall. Älteste stellen sicher, dass das Wort in der Versammlung gelesen wird. Älteste ermahnen, Älteste ermutigen, sie lehren, sie wenden an, sie geben den ganzen Ratschluss Gottes wieder und sie gebieten. Darf ich nochmal sagen, ohne Mut geht das nicht. Ich bekenne euch, ich bin eine Schisserbacke geworden im Laufe der Zeit. Das ist schwer. Aber du willst keinen verletzen, du willst Leute gewinnen für das, was Gott sagt. Aber es ist immer auch eine Frage des Betrachters oder der es hört. Das Problem heute in der Gemeinde ist, das wollen wir von Natur aus gar nicht. Jeder will sein Leben selber leben, wie er es sieht. Reden wir da doch nicht rein. Jemand hat hier in der Gemeinde gesagt, ich komme doch nicht her, um ermahnt zu werden, ich will ermutigt werden. Und dann war er weg. Verstehen wir jetzt nochmal genau besser. Genau deswegen sind die Voraussetzungen für einen Ältesten, die Qualifikation so wichtig. Denn es entscheidet sich am Charakter des Ältesten, ob er sich diesem Wort wirklich selber erstmal unterordnet, ob er den Willen des Herrn selbst sucht, bevor er mit anderen darüber spricht. Oder ob er dieses Wort nur benutzt, um mehr Spenden einzunehmen, um eine größere Zuhörerschaft zu kreieren, um seiner Beliebtheit voranzukommen, um seine Macht auszudrücken, seine Interessen und Ziele, auch Gemeindeziele durchzusetzen. Ich möchte nochmal erinnern, deswegen geht es bei den Voraussetzungen für Älteste zu 95% um was? Charakter. Titus 1, 1. Timotheus 3. Können wir das zunächst mal festhalten, sich im Dienst bewähren, heißt weitermachen. Und dieses Weitermachen zeigt sich dadurch, wie gesagt, dass wir die Aufgaben weiterhin ausüben, nicht auf irgendwelche andere Dinge ausweichen, Nebenschauplätze aufmachen, sondern bei dem bleiben, was unsere Berufung ist, als Älteste. Aber es schließt auch ein, weiterzumachen, dass wir unsere von Gott gegebenen Gaben nicht vernachlässigen. Wir müssen nochmal lesen, ganz kurz, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist. Das musste Paulus dem Timotheus sagen. Durch die Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältestenschaft. Mach weiter. Mach weiter. Und da sehen wir deutlich, dass ein Befehl mit mehr Nachdruck gesagt wird als alle anderen im Blick auf Timotheus. Was ist damit gemeint mit der Gnadengabe? Wenn ihr den Brief lest, wird deutlich, Lehrgabe, er hat eine Verkündigungsgabe gehabt. Deswegen sagt Paulus, dies gebiete und lehre, das ist seine Gabe. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst, predige, tu das Werk eines Evangelisten, lehre. Das ist das, was seine Gabe wohl gewesen ist in der Gemeinde. Was ist hier passiert? Timotheus wird dazu aufgefordert, seine Gabe nicht zu vernachlässigen. Und wenn damit jetzt wirklich der Verkündigungsdienst gemeint ist, dann können wir uns vielleicht das so vorstellen. Ich nehme mich nochmal mit in die Gemeinde. Er wurde als Ältester von der Gemeinde eigentlich bestätigt, aber, da war dieser eine Satz von diesem einen Bruder zur letzten Predigt und dann auch dieser Kommentar über seinen Lehrdienst und diese Beurteilung seiner Gabe von dieser oder jener Schwester. Und er bekam das leise Herabdenken von einigen wenigen aus der Gemeinde doch mit. Und diese wenigen Aussagen brachten ihn ins Zweifeln und Grübeln, sodass er sich fragte, bin ich überhaupt für diesen Dienst wirklich begabt? Soll ich diesen Dienst wirklich tun? Hat Gott mich wirklich eingesetzt, wenn es in der Gemeinde so aussieht? Ist das denkbar? Im zweiten Timotheusbrief ermutigt Paulus ihn dann nochmal diesbezüglich. Da geht es genauso weiter. Wie sagt er im zweiten Brief? Kapitel 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich, Timotheus, daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Timotheus, vergiss nicht, da war mal was. Da war mal deine Berufung, deine Bestätigung für diesen Dienst. Erinnere dich, vergiss das nicht, egal was andere sagen. Versteht ihr, Timotheus stand in der Gefahr, entmutigt zu sein. Und ich sage mal, sehr wahrscheinlich nur durch die Aussagen von wenigen. Ich sage nicht, das war die Kultur in der Gemeinde, aber von wenigen. Und dennoch scheinbar war es so, dass er zweifelte, dass er nicht mehr weitermachen wollte. Und Paulus sagte ihm, Timotheus, bewähre dich gerade da drin. Gerade da drin bewähre dich. Ganz ehrlich, manchmal brauchst du die Erinnerung anderer. Du brauchst die auch. Deswegen sind wir zusammen unterwegs. Liebe KfBler, aus Erfahrung gesagt und auch oft erlebt, hier will auch der Widersacher seinen Fuß in die Tür kriegen, durch das Lahmlegen von unseren Leitern und auch von Ältesten. Was für eine Freude für den Widersacher, wenn er genau diese Person vielleicht nur durch ein oder zwei Sätze anderer in Selbstzweifel führt, durch falsche Beurteilungen, Unterstellungen und sie dann dazu bringt, ihre Gabe so in Zweifel zu ziehen, dass sie sich zurückziehen und dass Gott dieses Werkzeug nicht mehr gebrauchen kann. Ist das theoretisch möglich? Bei Timotheus scheint es der Fall gewesen zu sein, sodass Paulus ihm zuspricht und zusprechen muss, vernachlässige deine Gabe nicht, sie ist dir gegeben, bewähre dich, mach weiter. Das ist der erste Punkt, sich zu bewähren, weitermachen. Das zweite ist, wachsen. Wachsen. Und ganz ehrlich, das hat mich in der Vorbereitung am meisten beeindruckt. Es heißt hier im Text nicht nur, fahre fort, bleibe dran, mach einfach weiter, sondern Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt in Vers 12, 1. Timotheus 4, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wahrheit, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Sei ein Vorbild. Und hier steht im Griechischen für das Wort sei das Wort ginomai. Was aber mit werdend übersetzt werden könnte. Also man könnte so übersetzen, ich habe es euch mal hingeschrieben. Sei werdend Vorbild oder werde zunehmend ein Vorbild für die Gläubigen. Und dann Vers 15, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar werden. Was für eine Ermutigung. Tue das, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Hier sehen wir Wachstum. Nicht einfach weiter so, sondern wachse in den Widerstand und durch den Widerstand. Ich empfand das so herrlich in Gottes Wort. Man kann ja einerseits die Voraussetzung für Älteste in Kapitel 3, 1 bis 7 oder die in Titus 1 lesen und denken, boah, das bin ich nicht. Bin ich niemals. Aber Paulus sagt, darin sollst du auch werdend sein, wachsen. Du darfst wachsen. Halt durch, bleib dran, gib nicht auf, bewähre dich, wachse darin. Oder auch andersrum gesagt, man kann auch sagen, Kapitel 3, da sehen wir die Qualifikation für einen Ältesten und die erfüllte Timotheus bereits. Aber Älteste sollen niemals sagen, okay, ich glaube, ich hab's drauf. Nein, du sollst wachsen in deinem Dienst. Auch Älteste sollen Vorbilder werden und zwar zunehmend. Sie sollen als Vorbilder für Jesus sein, ihm ähnlicher werden in ihrem Charakter. Sie sollen Fortschritte machen, wachsen, auch in ihrem Dienst. Und was zeigt das uns allen in der Gemeinde? Erinnert euch doch gegenseitig dran. Wir haben jetzt drei Hauskreise. Sagt, hey, bleibt dran, gebt nicht auf, wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Bleibt wachsender. Selbstberufene Älteste sind noch keine vollendeten Heiligen. Sie haben alle noch zu wachsen, aber darin, gerade in ihrem Wachsen wollen, sollen sie Vorbilder sein. Sie sollen Leiter sein, die nicht stehen bleiben, sondern die selbst wachsen wollen. Ich habe so bei mir gemerkt, und vielleicht geht es hier auch so, unsere erste Reaktion bei Widerständen ist eher die, wenn du kritisiert wirst, Verteidigung, Selbstrechtfertigung und dann vielleicht Angriff oder Flucht oder Rückzug oder. Leute, lasst uns gemeinsam für Älteste beten, die gerade in den Widrigkeiten des Gemeindealltags oder in den Herausforderungen, in denen wir nach wie vor stehen, dass sie wachsen wollen und daher auch ermutigt sind, in diesen Dienst einzutreten. Ich will es nochmal so sagen, zurückweichen ist irgendwie menschlich, ist naheliegend. Kritik oder Geringschätzung, die man glaubt wahrzunehmen, die lähmt, die verunsichert. Manchmal passiert es aber auch, dass man auch als Ältester oder Leiter, ich sag mal, übersensibel reagiert. Übersensibel. Denn nebenbei bemerkt, oft ist vieles von Geschwistern nicht mal böse gemeint. Manchmal liest man natürlich auch Ältester oder Leiter was zwischen den Zeilen. Man fühlt sich vielleicht unbegründet angegriffen. Und dann gibt es aber dennoch auch die wirklichen Angriffe, wirkliche, echte Kritik. Nur das zu unterscheiden ist so schwer. Aber wie auch immer, ob bei gefühlter oder echter Kritik, dranbleiben, wachsen. Also dieses ganzheitliche Wachstum soll auch ein ganzheitliches Wachstum sein. Und das zeigt uns der Text auch. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild in Wort, Wandel, Liebe, in Keuschheit. Ich habe es euch nochmal hier markiert. Darin wachsen. Wichtig, dass Älteste der Gemeinde ein ganzheitliches Vorbild sind, ein ausgewogenes Vorbild geben. Nicht nur Wort, sondern auch Wandel, dass die Gemeinde das sieht. Wo seht ihr das? Bei welchen Männern? Wo ihr sagt, boah, dem würde ich vertrauen, wenn er die Gemeinde mitleiten würde. Also nicht nur Lehre, sondern auch Leben. Nicht nur Handeln, sondern auch Haltung. Nicht nur Gemeinde, sondern auch Ehe und Familie. Das bedeutet, Bewährung findet statt durch Weitermachen. Bewährung findet statt durch Wachsen. Und jetzt das Letzte, Bewährung ereignet sich im, oh, ich hätte jetzt so gerne einen Trommelwirbel hier. Warten. Warten. Der Text hier endet mit einer geschenkten Verheißung. Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Erkennen wir hier im Text, worum es im Kern geht, im Dienst eines Ältesten? Es geht nicht einfach nur um die Verwaltung der Gemeinde. Es geht nicht einfach nur um vorübergehende Ermutigung oder Organisation. Hört bitte hier genau zu, was Paulus sagt. Es geht bei der Ausführung eines Ältestenamtes um nichts Geringeres als um die Rettung von Seelen, die ja da sind, die unter diesem Dienst stehen. Es geht darum, dass jeder in der Gemeinde das geistliche Ziel auch erreicht. Das ist die Vorsorge, die sie treffen sollen, die Ältesten.
und dass sie sich kümmern müssen. Und hier ist die Ermutigung Gottes, auch für zukünftige Älteste und für uns alle. Wenn wir in unserem Dienst, in den Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, weitermachen und wenn wir in unserem Dienst wachsen und danach streben, Vorbilder der Herde zu sein, dann wird Gott sein Siegel auf unseren Dienst legen. Zu seiner Zeit. Nicht zu meiner. Ich hätte es mir viel früher gewünscht. Irgendwie, ihr wisst, warten ist schwierig. Also es geht um nichts Geringeres als die Rettung der Seelen. Liebe Gemeinde, da geht es um viel, da geht es um die Realität von Himmel und Hölle, Herrlichkeit und Verdammnis. Und vor dieser Kulisse tun Älteste ihren Dienst. Es geht um Rettung, es geht um etwas Großes, es geht um etwas, um das Größte eigentlich, was unter dem Himmel passiert. Die Welt da draußen, die gibt dir vielleicht Unterhaltung, die kann dir Hobbys anbieten, die kann dir ein Business geben, die kann dir irgendeinen vorübergehenden Zweck verleihen, sogar Familienleben als größtes Ziel erklären oder Reichtümer oder Häuser. Aber die Welt da draußen, die ist für dich nicht da und lässt dich auf dem Sterbebett allein. Da hat sie dir nichts zu bieten. Diese Welt da draußen lässt dich allein bei der Frage, wenn du in die Ewigkeit übertrittst. Der Dienst der Ältesten macht dich bereit für die Begegnung mit der Ewigkeit. Und zwar auf die Art und Weise, dass du nicht verloren, sondern gerettet in die Ewigkeit treten kannst, dich auf diesen Tag freuen kannst, dass wir vorbereitet sind als Gemeinde. Leute, darf ich nochmal sagen, 1. Johannes 2, 28, da sagt Johannes, ihr Lieben, da spricht er zur Gemeinde, bleibt in ihm, damit, wenn er erscheint, wir Freudigkeit haben, wenn wir ihn sehen. Das heißt, es ist möglich, vor ihm zu stehen, ohne dass wir uns schämen müssen. Und Älteste gucken, dass das passiert mit allen, die in der Gemeinde sind. Älteste werden im Neuen Testament Hirten der Gemeinde genannt. Aber sie sind nur Unterhirten. Sie können selbst niemanden retten. Ältesten können niemanden retten, aber sie können den Retter verkünden, der lebt, der von den Toten auferstanden ist. Das ist das, was wir tun wollen in dieser Gemeinde. Er ist der große Hirte der Schafe. Er ist gekommen, um genau solche zu suchen und zu finden, die verloren sind. Und wir sind nur sein Werkzeug als Gemeinde. Also hier verspricht Gott den Ältesten etwas und das erhoffen wir aufgrund solcher Aussagen auch für uns, wenn wir hoffentlich bald Älteste haben sollten. Wenn sie den Dienst in dieser Weise, wie wir es hier sehen, verrichten, dann ruht auf dem Dienst diese Verheißung. Hier steht nicht vielleicht, sondern du wirst Rettung von Seelen erleben. Es ist, als würde Gott hier durch diesen Text treuen Ältesten, die zwar zutiefst unvollkommen sind, mit Sünde behaftet, aber doch ihren Dienst segnen. Wenn sie dabei bleiben. Was bedeutet das für uns? Lass mich das abschließen mit zwei Gedanken, zwei Anwendungen. Die eine an uns als Gemeinde, die andere als Älteste, die dieses Werk gerne tun wollen, hoffentlich bald. Zuerst an die Gemeinde. Lasst uns doch gemeinsam darauf achten, dass wir nicht zulassen, dass in unserem Denken und in unserer Haltung, in unserem Urteil, dass wir unbiblische und nicht biblische Kriterien, unbiblischen Denken Raum geben, auch im Blick auf Ältestenschaft. Lasst uns nicht irgendwelche inoffiziellen Autoritäten innerhalb der Gemeinde folgen, sondern gemäß der Ordnung Gottes denen folgen, die wir als Gemeinde für das Amt der Ältesten und auch Diakone, wie auch immer, durch unser Votum unter Gebet bestätigt und eingesetzt und berufen haben. Es gibt Gründe, warum ich das sage. Und lasst uns Menschen wirklich so, wie Gott es uns sagt, ehren und schätzen und schützen und beten. Gerade unsere Leiter in der Gemeinde, mal ganz allgemein. Und dann abschließend noch ein Wort an potenzielle Älteste. Seid euch nicht zu schade dafür, auch Verachtung, Geringschätzung, Fehlurteile, Unfreundlichkeit oder Kritik ausgesetzt zu sein. Es wird kommen. Der Widerstand wird kommen. Es war kein guter Werbespot, aber es wird kommen. Wenn sie den einen, der keine Sünde hatte, verachtet, verspottet, bespuckt, gekreuzigt haben, dann haben wir keine Rechtfertigung dafür, wenn uns das in einer Mini-Version auch widerfährt und uns dann zu beschweren. Jesus, der gute Hirte, trug sogar in diesem Leid meine Sünde. Und ich als Sünder, der nur aus Gnade gerettet wurde, habe keinen Anspruch auf irgendwelche Ehre oder Vorrechte. Und dass es mir anders ging. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Älteste sollen dem Fußstapfen ihres Herrn folgen. Petrus beschreibt das so, 1. Petrus 2, 23. Der, der gescholten wurde, also Christus, hat nicht wieder gescholten. Der, der leidend war, hat nicht gedroht, sondern hat sich dem übergeben, der gerecht richtet. Das ist unser großer Hirte, der den Weg gegangen ist. Und nochmal, ja, es wird verletzend sein, oftmals ohne irgendeine böse Absicht, stimmt auch, aber es wird verletzend sein, enttäuschte Blicke zu sehen, ungerechte Urteile gesagt zu bekommen, weil es gerade von denen kommt, die man liebt und denen man versucht zu dienen. Und dennoch sollte Älteste niemals als eine Entschuldigung für sündhaftes Verhalten an den Tag legen, wenn sie das erleben. Weitermachen. Was war das Zweite? Wachsen. Warten. Aber auch in eine andere Richtung nochmal. Sie müssen auch Schuld in der Gemeinde ansprechen. Paulus sagt Timotheus, ermahne. Und damit schließen wir. Bis ich komme. Hast du gesagt, okay, Jesus, bis du kommst, halten wir an mit Vorlesen, mit Ermahnen und dem Lehren. Und ich hoffe so, dass wir durch Gottes Gnade, durch diese Serie auch dahin kommen, dass wir eine Gemeinde sind, in der Älteste dienen, die biblisch qualifiziert sind. Und mögen wir auch als Gemeinde einen Schritt dahin gehen, dass wir diese Ältesten in rechter Weise behandeln und dass wir es alle gemeinsam zur Ehre Gottes auch in Liebe zueinander tun, in einer Kultur des Vertrauens, damit viele gerettet werden. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und es ist so aktuell. Es hilft deiner Gemeinde über 2000 Jahre jetzt durch diese Weltgeschichte hindurch, klar zu bleiben. Und wir bekennen dir, dass wir an vielen Stellen deine Aussagen übersehen. Aber wir wollen das hier nicht tun, Herr. Wir wollen wirklich uns an dir orientieren. Danken dir für deine Hilfe. Hilf, dass wir dir nachfolgen, Jesus. Koste es, was es wolle, jeder Einzelne hier. Und bitte lass uns Älteste erkennen, die diesen Dienst bereit sind anzugehen. Koste es, was es wolle. Amen.